Ich habe unsere Bibelstelle und die passt vielleicht idealer wie alles andere zu unserer Situation. Ich möchte uns Prediger 3 lesen, die ersten Verse. Es gibt im Griechischen und im Hebräischen gibt es für das Wort Zeit in der Regel Unterschiede. Meistens ist das Wort Zeit im Sinne wie Chronologie, dass es abläuft. Dann gibt es aber Kairos, das ist der göttliche Zeitpunkt, wo Gott eingreift, und im Hebräischen gibt es Gleiche, das heißt Ed. Und dieses Wort steht hier im Prediger 3. Also da ist nicht gemeint der Zeitablauf, sondern das Eingreifen Gottes zu bestimmten Zeitpunkten. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das Gepflanzte ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, wofür er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit und hat auch die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Biblisch ist es relativ einfach. Und zwar, es ist so, wenn man die Schrift genau sich ansieht, dann stellt man fest, dass es das, was wir unter Zeit verstehen, im Uranfang gar nicht gab. Als der Herr Jesus in dieser Lichtswelt, so wie es in 1. Timotheus 6,16 beschrieben wird, auch in Philipper 2, bei seinem Vater im Himmel war, als dort der Herr Jesus war, ist etwas passiert. Und zwar, es war ein Zustand, den wir uns nicht vorstellen können mit unserem Hirn. Er war nämlich zeitlos. Gott, der Vater, hat keine Zeit. Und der Herr Jesus, als er bei ihm war, hatte keine Zeit. Und dann sagt die Schrift, dass er ihm den Auftrag gegeben hat, die Zeit zu schaffen. Und da steht dann Äon, die Ewigkeiten, also jede Form, sogar die höchste Form der Zeit zu schaffen. Und dann kommt natürlich das Drama, was die Zeit für uns zur Falle macht. Und zwar, das muss man einfach einmal ganz nüchtern, sachlich feststellen, durch den Sündenfall kam der Tod in unseren Organismus, kam der Tod in uns hinein, und in dem Moment sind wir von der Geburt an Sterbende. Das heißt, die Zeit wird jetzt für uns zum Problem. Und zwar, weil die Zeit nämlich bewirkt, dass wir altern, dass wir verfallen. Das heißt, wir sind im Zustand, wo wir dem Ende entgegengehen. Das heißt, es ist vor Gott durch die Zeit und durch das Drama des Sündenfalls bei Menschen ein Punkt, wo es einfach aus ist. Und jetzt kommt das große Problem. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Er versucht uns natürlich anzulügen über diese Tatsache. Man verdrängt diese Dinge und will sie nicht wahrhaben. Aber das, was hier geschrieben steht, ist einfach ein Fakt. Und jetzt kommen wir zu dem ganz Wichtigen für uns Gläubige. Malachi 3 sagt nämlich, ist ein riesiger Unterschied zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Und Gott handelt auch anders. Und zwar, zuerst einmal läuft bei Gott auf dieser Zeitschiene, die der Herr Jesus geschaffen hat, der Heilsratschluss Gottes ab. Das ist Daniel 2 und 7 zum Beispiel. Das heißt, die Bibel sagt, dass Gott jede Obrigkeit einsetzt. Man sieht in Daniel 2 und 7 diese vier großen Weltreiche, die hier geschaffen wurden, von Gott zugelassen wurden. Beginnt mit Nebukadnezar mit Babylon und endet mit Rom. Und die Bibel sagt, am Schluss ist das Römische Reich wieder da. Und wir haben ja Europa durch die römischen Verträge 1957 gegründet. Und wir haben heute praktisch wieder ein Stück des Endes des Heilsratsschlusses. Und dieser Heilsratsschluss wird von Gott konsequent durchgezogen. Könnt ihr auch in Matthäus 24, 4 bis 14 sehen, wo alles beschrieben wird. Wo zum Beispiel beschrieben wird, was kommen wird. Er zeigt hier letztendlich auch die Abläufe, die wir Wehen nennen. Das ist auch das, was im Endeffekt sich vor unseren Augen abspielt. Und wenn man das alles sieht, dann muss man sein Kopf und sein Hirn umstellen. Weil hier sagt die Bibel, es werden viele verführt werden, wir werden Kriege, Kriegsgerichte hören, brauchen nicht erschrecken, die Heide werden sich gegenseitig erheben und es wird Hungersnöte, Seuche, Erdbeben und Kriege und alles Mögliche geben, ist aber nur der Anfang der Wehen und es wird sich alles gegen die Gläubigen stellen. Das sind Dinge, die sind unabwendbar. Ich möchte etwas betonen. Der Heilsratsschluss Gottes, den Gott gegeben hat, erfüllt sich 100%. Da ist aber ein gewisser Spielraum. Das ist der große Rahmen, wo sich alles abspielt. Und dazwischen ist ein Spielraum, wo der Mensch die Möglichkeit hat, sich Gott und seinem Ratschluss anzupassen oder nicht. Und auf diesen Ebenen spielt sich unser Leben ab. Zum Beispiel, wenn man ganz sachlich diese Dinge sich vergegenwärtigt, dann wird man feststellen, dass hier Dinge sind, die an und für sich für unseren normalen Verstand kaum fassbar sind. Er sagt zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 2,23, die sind der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war. Auch das kommt des Herrn Jesus. Es heißt ja im Galater 4, 4 bis 7, als die Zeit erfüllt war. Da steht dann allerdings Chronos. Das heißt, Gott hat einen ganz genauen Plan, wo er alles ablaufen lässt. Und wir müssen einfach uns vergegenwärtigen, wir sind nur kleine Glieder in diesem Plan. Wisst ihr, der Mensch denkt ja immer, wir können alles kontrollieren, wir können alles anstoßen, wir können alles letztendlich beeinflussen, wir können alles tun, wir können gar nichts. Wir haben einen minimalen Spielraum, wo wir reagieren können. Und die Frage ist nur, reagieren wir gottgemäß oder reagieren wir wie diese Welt? Wenn wir reagieren wie diese Welt, reagieren wir wie der Teufel, weil die Bibel klipp und klar sagt, dem Teufel ist diese Welt bis zur Wiederkunft Jesu in gewisser Weise auch politisch und von diesen Dingen her übergeben. Natürlich nur, soweit der Ratschluss Gottes das zulässt, nicht willkürlich. Und dann in Epheser 1,11 heißt es, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Da liest man immer gern drüber. Der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Das heißt, es ist alles vorgegeben. Wenn man schon einen Vers vorher geht, da redet die Bibel zu der Ausführung der Fülle der Zeiten. Da steht wieder Kairos, das gleiche Wort wie hier praktisch im Synonym in Prediger 3. Also dort griechisch, hier in unserem Text, hebräisch. Und wenn man das sich jetzt alles vergegenwärtigt, dann muss man einfach sagen, Gott hat einen Ratschluss und ich als Gläubiger, der ich wieder geboren bin, ich bin hineingenommen in diesen Ratschluss. Und jetzt sage ich es mal ganz buckelhart, was diese Welt tut, geht mich zuerst mal gar nichts an, das ist mir egal. Ihr begreift, ich bin ein Sklave Jesu Christi, ich gehöre nicht zu dieser Welt, ich gehöre zum Ratschluss Gottes. Und die Welt, die um mich rum ist, die gehört zum Teufel und zu dem, was Gott über sie richten wird. Das ist ein riesen Unterschied. Jetzt kommt das Dramatische, dass wir Menschen immer dazu neigen, gleich zu machen und zu vergleichen. Wisst ihr, das ist das alte Lied. Ich habe mal eine Bewegung gesehen und ich habe so lachen müssen. Ich habe den Gründer dieser Bewegung gekannt, habe gewusst, wie er aussieht. Dann habe ich die Brüder gesehen von dieser Bewegung. Entschuldigung. Das hat lauter kleine Abzugsbilder. Die haben alle ausgesehen wie er. Also der Mensch neigt immer dazu, sich zu vergleichen, anzunehmen, nachzumachen. Wenn es uns jetzt fast 70 Jahre nach dem Krieg gut ging, dann hat man einfach die Meinung, das muss so bleiben. Aber versteht ihr, das war nur ein Stück des Ratschlusses Gottes. Und wenn Gott jetzt sagt, jetzt ist Kairos, jetzt ist die Zeit vorbei, jetzt dreht der Ratschluss, jetzt kommt die antichristliche Zeit, jetzt ist der Startschuss gegeben für Krieg, Hunger, Seuchen, wir werden das alles erleben. Aber eines ist klar, Für uns ist das zuerst mal zweitrangig, weil wir gehören zur anderen Welt. Und das Denken versucht der Teufel auch durch die Corona-Krise oder diese Heimsuchung, ist ja Gericht Gottes, aber über abgefallene Menschheit, auch mit allen Maßnahmen, Impfen, alles, was hier dazugehört. Und auch die ganze antichristliche, diktatorische Maßnahme, die in diesem Umfeld sich dann zeigt, ist ein Gericht Gottes. Es hat zuerst einmal gar nichts mit dieser antichristlichen Welt zu tun, sondern zuerst einmal, dass Gott jetzt sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sein Ratschluss, jetzt ist Kairos, der Zeitpunkt Gottes, Eid, so wie es im Prediger steht, jetzt soll das und das und das geschehen. Jetzt kommt das Teuflische, der Teufel lügt uns an und lullt uns ein und vernebelt uns, da wir immer denken, jetzt muss wieder alles werden, wie es wird. Ein paar von diesen antichristlichen Leuten, genannt Politiker, wobei ich jetzt einmal ja nicht weiß, wie jedes Herz steht, aber die fahren auf der Schiene, wer jetzt da genau wie ist, will ich gar nicht beurteilen. Aber einer hat gesagt, es wird für einen Teil der Leute nie mehr eine Normalität geben. Das musst du einfach vergegenwärtigen. Das heißt, da ist etwas, das uns vollständig in eine Schiene reinschiebt, die wir bisher nicht gekannt haben. Und jetzt kommt etwas, was die Urgemeinde erlebt hat. Die haben die Zeiten des Gerichtes, die haben die Zeiten der Verfolgung, Sendschreiben schreiben Smyrna, es waren 10 Verfolgungen, das ist dort gemeint. Diese ganzen Dinge haben die erlebt und die hatten eine völlig andere Zeit. Wir haben Wohlstand gehabt. Uns ging es doch also so wie der Made im Speck, oder? Meine ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Jetzt sagen wir, selbst der Ärmste von uns war noch im Vergleich zu dem, was vorher war, reich. Wir sind gestorben, jämmerlich, an Pest, die sind verhungert, die sind verfolgt worden. Die Lebenserwartung war teilweise zwischen 30 und 40 Jahren. Wenn du das alles siehst, haben wir alles vergessen. Wir sind hineingenommen in dieses antichristliche Lügesystem, wo er uns versucht einzuseifern. Dass wir uns dieser Welt anpassen, denken wie diese Welt, erwartet, was diese Welt erwartet und uns nicht mehr klar sind, wir gehören zum Ratschluss Gottes, wir gehören woanders hin. Da gehöre ich dazu, da gehört meine Frau dazu, da gehören meine Kinder dazu, da gehört ihr dazu, eure Ehepartner, eure Kinder, eure Verwandte, jeder, der wiedergeboren ist, gehört da dazu. Das heißt, wir sind anders. Und wenn das nicht klar ist, dann kommt diese Corona-Heimsuchung und alles, was hier dazu dient, auch als antichristliche Maßnahme, wird uns zu Fall bringen. Das ist aber ein Riesenproblem. Wisst ihr, ihr glaubt doch nicht, dass es leicht war zu sagen, wir haben die Gemeinde nicht auf. Ich bin auch angegriffen worden, wie selten mal wegen dem. Aber ihr müsst einfach mal etwas sehen. Wir waren da als Brüder einig, dass von Gott her jetzt Kairos ist. Jetzt ist einfach Zeit. Wir haben auch mit überregionale Brüder, oder ich habe zum Beispiel mit Klaus Schmidt diskutiert, er zum Beispiel sieht es genau gleich. Es war einfach jetzt dran, bestimmte Dinge zu tun. Du darfst diesem antichristlichen Geist, zum Beispiel, das war ja unser Problem, die Registrierung, nicht nachgeben. Jetzt kommen wir zu dem ganz großen Problem, das was hier auch geschrieben steht, da sagt ja die Bibel ganz klar, töten hat seine Zeiten, heilen hat seine Zeit. Die Bibel sagt, wenn Gott einen Krieg gibt, dann wird es viele Tote geben. Wir sind ja so vernebelt. Der Russe hat jetzt schon der Ukraine Atomrakete aufgefahren. Was glaubt ihr, was passiert? Ich weiß nicht, ob ihr Jodtablette daheim habt. Ganz falsch wäre es wohl nicht. Wenn hier jetzt tatsächlich ein Atomschlag kommt, was denkt ihr, was denn hier passiert? Ich habe mir mal vor vielen Jahren die Filme geguckt, was passiert, wenn ein Atomschlag, da wurde gezeigt, wie Atomrakete nach Russland fliegt, eine nach Amerika, eine nach Deutschland, Wiesbaden, weil dort die Amis waren. Und was dann passiert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist für unsere Welt vollkommen irre. Aber es kommt das Problem. Wenn ich weiß, dass ich nicht zu dieser Welt gehöre, spielt das keine Rolle. Für mich als Gläubiger geschieht nichts, wenn ich in Christus bin, was nicht dem Wille Gottes entspricht. Ich wollte die Stelle am Schluss lesen, ich sage es jetzt vorher. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Und ich bin jetzt alt, viele von uns sind nur älter, viele sind jung in unserer Mitte, aber eins ist klar, das müssen wir nüchtern sachlich feststellen, der Tod ist das Sicherste, was es gibt. Ich habe es schon oft erzählt, ich habe einen Kassierer, der war ein Spötter, der hat immer gesagt, wenn das Sterben nicht aufhört, trifft es uns auch noch. Und der ist dann so schnell gestorben, dass wir alle schockiert waren. Der ist ein Vorruhestand, peng, war er weg. Also Katastrophe für alle. Keiner hat was gedacht, der gesündste Mann, der rumlief. Und das ist das Problem. Die Bibel sagt, Töter hat seine Zeit, Heiler hat seine Zeit. Wenn du krank bist, Gott bestimmt, ob du gesund wirst oder nicht. Gott sagt, wenn du stirbst. Zerstörer hat seine Zeit. Manchmal muss man Dinge zerstören. Manchmal muss man wieder aufbauen. Wisst ihr, und wir sind immer so, nur alles positiv, nur alles gut, nur alles aufbauen, nur alles wunderbar. Wo steht es? Hier steht das Gegenteil. Hier steht, es hat von Gott her auch Zerstörer seine Zeit, Weine hat seine Zeit, Klage hat seine Zeit, Steine schleudern, das ist ja eine Form von Krieg, hat seine Zeit. Sich von Dingen enthalten, auch die menschlich positiv sind, wie hier Umarmung hat seine Zeit, sogar Dinge verlieren hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit, zerreißen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit, alles hat seine Zeit. Natürlich auch das Positive. Aber wisst ihr, wir dürfen nicht so tun, als wäre unsere weltliche Wohlstandsgesellschaft, die wir gewöhnt sind, als wäre das der Normalfall. Ist es nicht, versteht ihr? Ist es einfach nicht. Und dann eben sagt die Bibel klipp und klar, dass die apokalyptischen Reiter galoppieren werden. Lest mal Offenbarung 6 ganz in Ruhe. Und ich bin tief überzeugt, dass wir irgendwo zwischen Offenbarung 6 und Offenbarung 9 drinstecken. Und da explodieren jetzt die Dinge. Ich bin auch überzeugt, dass der Schlund des Abgrunds, wo die Dämonen kommen, bereits geöffnet ist. Du kannst dir nicht mehr erklären, dass eine vernünftige Welt, die Jahrtausende immer ganz klar sagte, Mann, Frau, da war überhaupt keine Frage, plötzlich sagt, es gibt 67 Geschlechter. Da musst du geistesgestört sein, versteht ihr? Oder dämonisiert, eins von beidem. Geistesgestört oder dämonisiert. Hier ist das zweite der Fall. Und jetzt plötzlich werden die Leute, ohne dass es merken, aus ihrer normalen Denkweise, aus ihrer ganz normalen Freiheit, werden in eine humanistische Diktatur hineingeführt, werden systematisch gehirngewaschen, umprogrammiert, ohne es zu merken. Und das große Wort, das der Herr Jesus über die Endzeit sagt, ist, sie merkten nichts. Das ist das Problem. Wisst ihr, wir müssen, wenn wir hier diese Zeit überleben wollen, müssen wir etwas tun. Wir müssen unser Hirn aus diesem antichristlichen Gedankenkreis herausnehmen, müssen beginnen zu denken, wie Gott denkt. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind Kinder Gottes, wir gehören nicht zu dieser Welt, wir gehören zum anderen Ratschluss, nämlich zum Ratschluss Gottes für die Gläubigen, wir gehören zum Leib Jesu Christi, und da ist ein riesiger Unterschied. Wisst ihr, man konnte sich doch nicht vorstellen, dass es nochmal einen Krieg gibt in Europa. Guckt mal, wie schnell das geht. Und dann sind Hungersnöte. Wir sagen alle, und auch die Presse sagt das. Wisst ihr, es gibt ja Gläubige, die sagen, darfst nur die Bibel lesen, keine Zeitung, gar nichts, keine Nachrichten. Das halte ich vielleicht gewagt, weil du musst ja wissen, was läuft. Und wenn du jetzt zum Beispiel das dir anguckst, dann fällt dir auf, dass immer mehr sagen, die Versorgung, die Versorgung, die Versorgung wird schwierig. Es wird schwieriger. Wisst ihr, die Energie wird schwierig, es wird alles schwierig und irgendwann wird auch das passieren. Jetzt haben wir es ja schon mal wieder eine Seuche, wahrscheinlich eine gemachte, aber wir haben eine Seuche. Aber die Bibel sagt, wir werden auch Kriege bekommen. Und dann sagt die Bibel, wir werden Hungersnöte kriegen. Und ich habe immer geglaubt, die Hungersnöte kommen nur durch Krieg. Aber jetzt muss ich lernen, dass die Hungersnöte auch durch eine antichristliche Situation kommen können. Zum Beispiel, indem man die Leute völlig digital abhängig macht. Wir sind ja alles mehr oder minder Sklaven dieser digitalen Welt. Ich habe jetzt bei Bank, ich bin ja ein Banker, ich vermische die Welt zusammengebrochen. Ich wollte das Sparbuch anlegen, habe mir gesagt, gibt es alles nicht mehr. Sag ich, bitte? Gibt es nicht mehr. Die alte lässt man nur, aber es gibt nichts mehr. Wisst ihr, das wird alles digitalisiert. Da geht es alles auf eine Weltwährung hin, auf eine digitale Währung, das Offenbarung 13 geschieht. Und gleichzeitig wird hier letztlich alles in diese Richtung gesteuert. Die Welt verändert sich vollständig auf allen Ebenen. Und da wird auch das passieren, dass eben die Energie zusammenbricht, sprich Blackout. Und wenn das passiert, ja, was denkt ihr, was dann ist? Dann werden wir hungern. Dann kriegen wir das erste Mal das, was man gesagt hat, das gehört zum Krieg, zur Nachkriegszeit oder zum Mittelalter. Dann werden wir Hungersnöte haben. Die Bibel sagt ganz klar, das ist ein Szenario der Endzeit. Und jetzt müssen wir einfach anfangen zu sagen, ich programmiere jetzt mein Hirn um. Ich denke jetzt nicht mehr wie diese Welt, erwarte, dass alles so wird, wie ich es gern hätte, sondern sag, Herr, was ist dein Ratschluss? Was für einen Zeitpunkt hast du jetzt? Wisst ihr? Und wenn hier heißt, geboren wäre, hat seine Zeit, da gehört auch die Wiedergeburt dazu. Dass man geistlich geboren wird. Nicht nur menschlich, sondern auch geistlich, dass man wiedergeboren wird. Töter heißt nicht nur, dass Menschen sterben werden, sondern auch tötet euren alten Menschen, der auf Erden ist. Es hat alles seine Zeit. Es gibt Zeiten, da lässt dich Gott gewähren. Und dann gibt es Zeiten, wo Gott dir ganz klar sagt, das ist auch ein göttlicher Zeitpunkt. Jetzt räumst du auf. hatte das immer wieder. Dann hatte ich wieder Zeit, da hat Gott das nie von mir verlangt. Und dann wieder sagt er, jetzt räumst du auf, dann musst du wieder nicht mehr aufräumen. Wisst ihr, wir sind gesetzlich schematisch. Wir sagen, alles muss so sein. Wenn es nicht geht, wie wir wollen, dann fängt unser Hirn an zu rebellieren. Das ist menschlich verständlich, geht mir ja auch so. Aber ist trotzdem falsch, weil alles hat seine Zeit. Wisst ihr, und ich habe auch erst lernen müssen und bin immer noch dran zu lernen, zu sagen, Herr, was ist jetzt dran? Was ist jetzt deine Zeit? Wisst ihr, menschlich gedacht könnte ich euch alles sagen, was jetzt gut wäre und so. Aber wenn ich so denke, bin ich schon wieder auf der antichristlichen Schiene. Ich muss sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist dein Plan? Ihr habt ja gesagt, die Ewigkeit ist in unsere Herzen gelegt, steht in unserem Text. Und jetzt kommen wir halt zum Punkt, dass wir abhängig sind. Wisst ihr, der Mensch ist vom Teufel her, der ja ein Rebell war gegen Gott, der gegen Gott rebelliert hat. Der Teufel ist ein Rebell und er versucht, den Menschen rebellisch zu machen gegen Gott. Und der Mensch versucht immer, das, was der Teufel getan hat, so wie Gott zu reagieren und versucht, alles zu kontrollieren, alles zu tun. Wir müssen einfach lernen, dass es vorbei ist. Du kannst es nicht. Und jetzt müssen wir lernen, dass Gott uns auch Begrenzungen schickt, gezielt. Zum Beispiel gibt es 7 Donner. Die Bibel sagt nicht einmal, dass nur Gerichte sind, sondern 7 Donner. Abläufe, die zentral mittendrin, auch wo es um den Rückkommen geht, mittendrin steckt im Bibeltext. Und die Bibel sagt nicht, was da ist. Das heißt, er gibt uns ganz bewusst nur die Nachricht, dass er alles kontrolliert, zeitmäßig. Und dann sagt, das wird eine Zeit sein, wo 7 Donner wirken. Und das geht mich nichts an. Wisst ihr, das muss ich zuerst akzeptieren, dass Gott nicht jedem alles sagt. Und dass er von den Donner sagt, die wird er niemand offenbaren. Es gibt Dinge, wo Gott uns nicht sagt. Das muss man akzeptieren. Wisst ihr, wir tun immer so, wie wenn wir alles kontrollieren könnten, alles wissen, alles bestens ist. Das ist nicht so. Wir sind kleine Würmlein. Wisst ihr, ihr müsst mal die Größe von unserem Herrn Jesus sehen. Er ist der Sohn Gottes. Die Bibel sagt, wenn ihr jemals euch mit dem Universum auseinandergesetzt habt, was das für Dimensionen sind, er hat das ganze Universum so in seiner Hand. Jetzt gucken wir mal uns an. Wir sind so mini, du siehst uns nicht einmal vom Raumschiff aus. Die chinesische Mauer, die siehst du noch, aber uns siehst du nicht. Wir sind nix. Wir sind ein Nichts. Wir sind Würmer. Das ist das Brutale. Und wir tun immer, wenn wir die Größte wären, wie wir die Könige der Erde wären. Das ist alles Unsinn. Wir sind nichts. Und jetzt müssen wir lernen, in der Endzeit zu sagen, Herr, was Paulus gesagt hat, lebe ich, so lebe ich dem Herrn, sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Zu Deutsch, mach mit mir, was du willst, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Wenn man das nicht lernt, werden wir diese Zeit schwer überstehen. Weil diese Zeit wird uns Dinge bringen, die unser Vorstellungsvermögen, aber auch unsere Vorstellungswelt, die ja ganz klar ist, umschmeißt. Und dann ist die Gefahr, dass der Teufel uns dann anheizt und uns zum Hader bringt. Dass er versucht, uns gegen Gott aufzustacheln. Wenn es nicht läuft, wie wir wollen. Aber das ist ein Fehlgedanke bei uns, indem ich einfach sage, Herr, und er sagt, wenn Gott jemand zum Beispiel etwas auferlegt, dann ist das wunderbar. Es ist eine Form der Erziehung. Er sagt auch, wenn er dir Sachen gibt zum Genießen, ist wunderbar. Aber er gibt es. Wenn er sagt nein, dann heißt es nein. Wenn er sagt ja, dann heißt es ja. Das muss ich akzeptieren. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, das ist vielleicht das Entscheidende. Und zwar, in Jesaja 55, 8 sagt die Bibel, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und damit meint Gott, ich kann nicht so tun, als hätte ich alles im Griff, sondern er selber ist der, der alles kontrolliert. Und er sagt auch nicht bloß, seine Gedanken sind nicht meine Gedanken, sondern auch, eure Wege sind nicht meine Wege. Versteht ihr? Er gibt den Weg vor. Und was ist mein Weg? Sie folgten dem Lamme, wohin es ging. Das ist die Nachfolge. Fußstapfe für Fußstapfe. Aber jetzt muss ich klären, bin ich auf diesem heiligen Weg, Jesaja 35, oder nicht? Bin ich in die Fußstapfe Jesu? Und nur so überlebe ich diese Endzeit. Und da gibt es ein Umdenken. Mir ist das immer klarer geworden. Ich habe das bei mir mit Entsetzen festgestellt, dass ich eigentlich 100-mal menschlicher und weltlicher denke, wie ich gedacht habe. Wisst ihr, indem ich einfach auch das erwarte, was alle erwartet, denke, jetzt muss doch das kommen, jetzt das. Entschuldigung. Können wir ganz ehrlich sagen, Herr, wenn du willst, dass Millionen in Europa durch Atomrakete sterben und vielleicht sogar ich, Amen. Können wir das sagen? Versteht ihr? Unser Hirn weigert sich gegen solche Dinge. Auch wenn es der Ratschluss Gottes ist. Lebe ich, so lebe ich dem Herrn. Sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Das ist doch egal. Wieso? Und das muss rein in diesen Kopf. Der Kampf geht im Hirn. Das wurde mir klar. Er sagt klipp und klar, eure Gedanken sind nicht meine. Auch die Wege, die ihr geht, sind nicht meine. Jetzt muss ich meine Gedanken und meine Wege gleichschalten. Wisst ihr, wie man das nennt in der Bibel? Buße. Buße heißt nur Anpassung an das, was Gott tut. Man hat uns durch den Katholizismus erklärt, Buße sei eine Form von Reue, wo man sich Erbsen in die Schuhe reintat und sich gekasteit und gepeitscht. Das ist alles Quatsch. Buße heißt nur Umsinnung. Wisst ihr, und das kann sogar sein, das, was du tust, jetzt beruflich, menschlich, familiär, ehemäßig, geistlich, dass Gott das alles bejaht. Ich habe ein paar Mal jetzt die Bibelstelle gelesen, wo Gott sagt, ich habe dein Tun schon lang gebilligt. Wisst ihr, es kann sein, das funktioniert dir alles. Das kann sein, um dich herum bricht alles zusammen. Im Krieg war so, es ist eine Bombe gefallen, die Häuser sind kaputt, sei es deine nicht. Wisst ihr, das ist Gottes Wille. Als das Haus von Wilhelm Busch getroffen wurde mit der Bombe, ist der Wilhelm Busch in dem Haus drin gestanden und hat gesagt, hast du das getan? Und dann wurde er ganz ruhig und sagte, du darfst das. Steht ihr? Das ist eine alte Geschichte. Du darfst das. Wir müssen einfach sehen, er entscheidet, was mit uns passiert, nicht wir. Und da ist ein Spannungsfeld. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Ich möchte nochmal etwas betonen, das ganz wichtig ist. Der Heilsratschluss Gottes, was ich vorher auch gelesen habe. Daniel 2, 7, Matthäus 24, Apostelgeschichte 2, Epheser 1, 10, 11, 3, 10, Galater 4, 4 bis 7. Alle diese Dinge sind allgemein von Gott und betreffen alle Menschen und die ganze Welt. Aber Römer 12, 1 und 2, wo die Bibel sagt, du musst dich Gott als Ganzopfer hingeben, dann wirst du den Wille Gottes erkennen, der Gute, Wohlgefällige und der Vollkommene nehme ich für mich. Das heißt, der Ratschluss Gottes und das alles seit Zeit hat, ist für die Welt und für die Gemeinde, für alle gleich. Aber für jeden, für uns, ist der persönliche Ratschluss und die persönliche Führung und die persönliche Zeitabläufe völlig anders. Wisst ihr, ihr müsst euch mal überlegen, wieso muss der Jakobus sterben und der Petrus kommt durch ein Wunder aus dem Gefängnis raus? Zeit, Gott hat andere Vorstellungen wie wir. Wisst ihr, ich habe immer gedacht, wieso geht Gott hin und lässt den Paulus 3 Jahre verschwinden? Unter anderem ging es hier um Arabien und alles Mögliche, war ja an verschiedenen Orten. Aber aufs Nächste, das ist genauso, wieso zum Beispiel versenkt Gott den Paulus im Gefängnis. Wir würden sagen, nein, jetzt müssen wir evangelisieren. Paulus, gründe Gemeinde, geh vorwärts. Was sagt Gott? Er hat einen anderen Zeitplan. Du gehst ins Gefängnis. Wisst ihr warum? Er wollte, dass er die Briefe schrieb. Er hätte wahrscheinlich vor lauter Aktionismus und Gemeindegründung und Vorwärtsgeher, trotzdem er ein geistlicher Mann war, hätte er die Briefe so nicht geschrieben. Er sagt zum Beispiel im Römerbrief, er schreibt den, weil ihm Gott praktisch gewährt hat, bis jetzt zu ihnen zu kommen. Merkt ihr, da ist ein ganz anderer Plan. Gott denkt anders. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir fragen schon gar nicht mehr, Herr, was denkst du? Was sind deine Gedanken? Was ist dein Weg? Auf die Idee kommst du ja gar nicht als Mensch, dass du fragst. Und aus dem Grund haben wir viel Elend und viel Problematik. Jetzt haben wir eine Heimsuchung. Und der Heimsuchung, Lukas 19, 44, dieses Corona, also ich sage, diese Corona-Teufelei ist, so wie es in Lukas 19, 44 steht, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das war der Grund bei Israel, dass der Tempel zerstört wurde. Wisst ihr, und das ist ganz wichtig, damit wir die Zeit, der Zeitpunkt unserer Heimsuchung erkennen. Und da gehört dazu Hebräer 12, dass der Vater im Himmel uns erzieht. Und die Bibel sagt klipp und klar, Erziehung ist nie schön, auch wenn du gezüchtigt wirst. Aber das ist auch das, was Gott will. Er will uns erziehen. Wisst ihr, und Erziehung ist nicht schön. Also ich weiß nicht, bei mir ist immer der Eindruck, man sagt, das ist so ein harter Hund, das ist so ein Krieger. Das stimmt schon teilweise, aber nur teilweise. Ich habe ein fast krankhaftes Bedürfnis nach Harmonie. Und oft läuft der Krieg ab, wenn die Harmonie gestört ist. Aber das gehört auch dazu. Ich habe jetzt gelernt, dass Gott mich durch Situationen, die mir nicht gefallen, mehr erziehen kann, als wenn es mir gut geht. wenn Gott dir genau an dem Punkt, wo du eigentlich ein großes Bedürfnis hast, nach Ruhe, Unruhe schickt oder dir dort, wo du es gern hättest, genau das Gegenteil gibt, dann hat es mit Hebräer 12 zu tun, mit der Erziehung. Und das ist Kairos, der Zeitpunkt Gottes. Das ist die Zeit für dich, dann musst du erzogen werden. Das heißt aber nicht, dass dein Ehepartner neben dir auch erzogen werden muss. Das heißt nicht, dass deine Kinder, deine Eltern, deine Gemeinde, Brüder und Schwestern dann auch erzogen werden müssen. Du musst immer sein, du bist immer ganz allein individuell vor Gott und der Zeitplan gilt individuell und ganz allein für dich und dann einmal für niemanden mehr. Und du brauchst überhaupt nicht vergleichen, was beim anderen passiert. Das ist völlig sinnlos, weil der hat einen anderen Ablauf, einen anderen Zeitplan. Ich habe es lange auch nicht erkannt. Wisst ihr, und dann gibt es Dinge. Barnabas war von Gott gesetzt, um den Paulus zu den Aposteln zu bringen. Sein wichtigster Mitarbeiter. Und dann kommt der Punkt Gottes, wegen Johannes Markus, zerbricht diese persönliche Beziehung. Und du hörst vom Barnabas nichts mehr. Wisst ihr, was das heißt? Am Barnabas sei Zeit war abgelaufen. Vorbei. Jetzt muss man das akzeptieren. Und da kommt natürlich die ganze Problematik 2. Timotheus 4,10. Und ich denke, das wird uns alle treffen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er den jetzigen Weltlauf lieb gewonnen hat. Die Enttäuschung an den Menschen. Und wenn du an den Menschen nicht mehr enttäuscht wirst, dann hast du ein Problem. Dann bist du nicht mehr normal. Wisst ihr warum? Wir sind gefallene Menschen. Wiedergeboren ist nur unser Geist, aber unsere Seele nicht. Der Kampfplatz ist die Seele. Darum haben wir ja die vollkommene Erlösung, das vollkommene Opfer, dass wir mit Christus gekreuzigt das ausschalten können. Aber ich kenne keinen, den ich bisher kennengelernt habe, der von sich aus ehrlich bezeugt hat, ich wandle immer im Geist. Hatte mal ein großer Gottesmann, der dann völlig verirrt ist, und mal gesagt, der sogar am Schluss gesagt hat, wahrscheinlich komme ich nicht einmal in den Himmel. Hat er mal gesagt, ich habe meinen alten Adam seit 4 Jahren nicht mehr gesehen und die Brüder haben alle gelacht, haben gesagt, aber wir. Wisst ihr, das ist das Problem. Wir haben den Kampf mit uns. Das ist einfach zuerst mal normal. Und dann natürlich Philipper 2, 21. Wisst ihr, ich denke auch manchmal, wenn ich jetzt der Paulus hätte oder der Paulus da wäre, dann könnte man die Probleme viel besser lösen. Wir sind so begrenzt, wir verstehen jetzt nicht. Philipper 2, 21. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christus Jesus ist. Wisst ihr, und das ist jetzt nicht unbedingt weltlich gemeint. Das kann auch geistlich sein. Sie suchen das ihre. Die Enttäuschung von Paulus. Alle seine Mitarbeiter aus dem Timotheus haben den Ratschluss Gottes für sich und für ihn verworfen. Darum sind sie davongelaufen. 2. Timotheus 4,20. Paulus, der lesen musste. Paulus, der schreiben musste, kriegt eine Augenkrankheit. Er sagt einmal, ihr hättet die Augen ausgerissen und mir gegeben. Wie kann man das verstehen? Paulus hatte so gigantische Erkenntnisse, dass ihn Gott so unterhalten musste, dass er hier nicht oben rausgeht. Wisst ihr, Gott macht jede Führung bei mir und bei dir individuell zu meinem Charakter, zu deiner und meiner Aufgabe. Und er sagt dann in 2. Korinther 6, 5, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Wachen, in Fasten, aber auch in den positiven Dingen. Aber es läuft hier durch. Und jetzt kommen wir zum Nächsten. Manche sagen, wieso hört Gott meine Gebete nicht? Jetzt sage ich es mal vorsichtig, das ist eine ganz gewagte Aussage, weil in Lukas 18, in den ersten 8 Verse, sagt er klipp und klar, wenn jemand Tag und Nacht Gott bestürmt um Gebetserhörung, dann ist das wunderbar. Und diese Gebetserhörung, die ist wichtig und die wird Gott auch geben. Aber jetzt kommt hier ein Satz. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Wisst ihr, was hier bei dem Wort bei lange steht? Da steht die Wortwurzel von Langmut. Wisst ihr, Gott erhört unsere Gebete oft, die sind schon lange erhört von Gott, aber wenn er es eintreten lässt, meine Gebetserhörung, das bestimmt er, wenn er nämlich will und nicht, wenn ich will. Wisst ihr, wir denken, wenn es nicht sofort kommt wie wir sind einfach amerikanisch geprägt, Instant, wisst ihr, was Instant ist? Pulverkaffee. Das ist ganz einfach, ich mache Wasser heiß, rein, Meine Oma hat noch eine Kaffeemühle, die hat noch malen müssen mit der Mühle, hat noch Bohnen gemacht, dann hat sie den Filter draufgesetzt, das ging viel, viel länger, wir sind instant, wir glauben, wir beten einmal, zack, und Gott tut, was wir wollen. Steht nicht in der Bibel, sondern sagt, manchmal lässt er dich lange warten, warum steht hier langmütig? Vielleicht muss ich lernen, die Langmut Gottes zu akzeptieren und auch selber langmütig zu werden. Wisst ihr, wenn du das alles erkennst, da wirst du immer kleiner. Und dann sagt Prediger 12,1, denn es werden Tage kommen, von denen wirst du sagen, sie gefallen mir nicht. Auch das steuert Gott. Auch das sagt er zeitlich. Dann sagt er wieder, die Zeit ist nahe, tut Buße und glaubt. Es gibt Zeiten, da musst du Buße tun. Es muss Zeiten haben, wo du wirklich in dich gehst. Es muss aber auch Zeiten haben, wo du keine Buße tun musst, wo du ganz normal sein kannst. 1. Thessalonicher 5,6, und jetzt sagt die Bibel, und ich denke, das ist ganz speziell auf unsere Zeit bezogen, vielleicht mehr als jemals war, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wisst ihr, jetzt haben wir eine Zeit, wo es einfach dran ist, zu wachen. Jetzt haben wir eine Zeit, wo es einfach wichtig ist, zu sehen, jetzt, Herr, kommt vielleicht dein Ratschluss für mich. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ich ein Sklave Jesu Christi bin, wer bestimmt dann, wie mein Ratschluss abläuft? Er, nicht ich. Ich muss einfach lernen zu sagen, nicht ich, sondern du. Wie du willst, nicht wie ich will. Hat der Herr Jesus sogar ein Gethsemane durchkämpfen müssen. Wisst ihr, und das ist, glaube ich, die Hauptfalle des Teufels in der Endzeit, dass er uns durch diese Corona-Sauerei, die hier abläuft überall, und auch durch diese antichristliche Bösartigkeiten, die uns ja letztendlich in Offenbarung 13 hineintreibt, dass er uns dazu bringt, dass wir verzweifeln, weil es nicht mehr ist, wie es war. Geschwister, ich bin kein Prophet, aber eins kann ich euch ganz sicher sagen, es wird nie mehr werden, wie es war. Es ist vorbei. Jetzt kann man nur sagen, Herr, was muss ich tun, dass das jetzt so läuft, wie es deinem Ratschluss entspricht und dass alles gut ist? 1. Thessalonicher 5,3 sagt, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit. Ist euch klar, dass es mal eine Konferenz gibt, KSZE für Friede und Sicherheit, gab es extra eine Konferenz, eine Weltkonferenz. Dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Wehen! Wisst ihr, Wehe siehst du? Du siehst jetzt in die Wehe, jetzt ist was. Und dann, dass das Verderben jetzt kommt, das sehe ich an den Wehen. Und dann macht es plötzlich Peng und dann ist da. Aber es ist der Wille Gottes. Und jetzt ist nur die Frage, Herr, was ist dein Zeitpunkt? Ablauf und dein Wille für mich privat, persönlich in diesen Abläufen. Nochmals, die Heilsgeschichte läuft überregional ab. Du kannst manche Dinge nicht aufhalten, weil sie von Gott her so gewollt sind. Aber für dich persönlich hast du einen gewissen Spielraum. Da kannst du gebetsmäßig und führungsmäßig kannst du mit Gott hier wirklich kämpfen, auch im Gebet. Und alles hat seine Zeit. Und jetzt kommt wieder der dumme Ausspruch, und das ist die Gesetzlichkeit der Gläubigen. Die eine sagen, du musst der Obrigkeit untertan sein und musst alles tun, was sie sagt. Die andere extrem sagt, das ist eine antichristliche Obrigkeit, du musst dich der gar nicht unterwerfen. Beides ist Unsinn. Ich weiß nicht, ob ihr Apostelgeschichte 16 bewusst gelesen habt. Das ist die Geschichte, wo Paulus die Lydia zum Glauben führt, wo Gott Paulus benutzt, wo Paulus dann im Gefängnis ist. Und das Interessante ist, er lässt sich, obwohl er ein römischer Bürger ist, hätte er nicht praktisch sich gefallen lassen müssen. Er lässt sich auspeitschen. Wisst ihr, und die Auspeitschung ist nicht so ein bisschen, wie man es bei uns denkt. Er hat bis Mitternacht gebraucht, bis er beten konnte, steht in Apostelgeschichte 16. Und dann gibt ihm plötzlich Gott Gnade und durch ihn bekehrt sich der Kerkermeister. Und der hat sich alles gefallen lassen. Und dann kommt was ganz Seltsames. Dann kommen die Obrigkeitsleute und sagen, ihr könnt gehen. Und jetzt steht Paulus auf und leistet Widerstand. Sagen, nein, das geht gar nicht. Ihr werdet uns jetzt hier offiziell entlassen und euch demütigen vor mir. Und von daher hat auch alles seine Zeit. Widerstand hat seine Zeit. Und dass wir der Obrigkeit untertan sein müssen, das hat sicher seine Zeit. Das ist auch richtig, generell. Aber es gibt Zeiten, wo wir der Obrigkeit nicht untertan sein müssen, wenn wir zum Beispiel von der Obrigkeit Dinge kriegen, die gegen den Wille Gottes gehen. Jetzt sage ich es mal ganz praktisch. Zum Beispiel, wenn ich Dinge von der Obrigkeit aufgedrückt kriege, wo ich genau weiß, dass sie meinen Körper schädigen, die Bibel sagt klipp und klar, 1. Korinther 3, 17. Wer den Körper zerstört, den zerstört Gott. In dem Moment stelle ich mich gegen Gott. Also kann ich diese Maßnahmen, die mir die Obrigkeit verordnet, wo ich weiß, dass sie tödlich sind oder für mich gefährlich sind, sprich Impfen, sprich andere Sachen, da gibt es viele, muss ich einfach dann weglegen und Gott gehorchen und nicht den Menschen. Das ist einfach Fakt. Wisst ihr, und ich sage mal so, es ist ungeheuer schwer für ein menschliches Hirn zu akzeptieren, dass man letztendlich nicht selber der Steuernde ist. Wisst ihr, und er sagt auch klipp und klar, es hat alles seine Zeit. Und jeder hat einen bestimmten Ablauf. Es hat Zeiten, da konnte ich zum Beispiel manche Dinge tun, habe ich wieder Zeiten, da konnte ich es nicht tun. Und wenn ihr Römer 14 in Ruhe lest, die Bibel sagt, jeder steht oder fällt seinem Herrn. Du kannst einen Tag gleich achten, der neben dir nicht. Dann bist du einfach jetzt gerade dran, den Tag zu halten oder nicht. Wisst ihr, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Du kannst das essen, dran, du kannst nicht essen, habe ich auch kein Problem mit. Ich kann fast alles essen, ich habe nur ein Problem. Alles, was ich ganz besonders mag, ist gerade ungesund, das ist ein Problem. Das ist eine ganz andere Sache. Aber nicht alles, ich mag auch gute Sachen, dass man es richtig versteht. Aber es hat alles seine Zeit. Und Zeichen hatten ihre Zeit. Wisst ihr, das ist auch heilsgeschichtlich. Zur Zeit der Apostel waren die Zeichen von Gott. Zur Zeit der Endzeit, sagt 2. Thessalonicher 2, kommen sie vom Teufel. Also du musst unterscheiden. Wisst ihr, diese Nicht-Unterscheidung des Menschen und alles eins zu machen, alles pauschal zu sehen, das ist teuflisch. Alles hat seine Zeit. Wieso muss ein Paulus in Römer 7 schreiben, ich elender Mensch, und zeigt, dass die Sünde in ihm sitzt und dass er Niederlage hat und zugrunde geht? Wieso? Weil Gott der Paulus so erziehen musste, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Manchmal lässt Gott auch Niederlagen zu, um uns zu erziehen. Ich könnte viele Dinge nicht predigen, wenn ich nicht bei vielen Dingen wirklich auf den Bauch gefallen wäre und völlig versagt hätte. Um dann zu lernen, wie man wieder aufsteht. Der Gerechte fällt siebenmal, steht siebenmal wieder auf, wie man wieder aufsteht, Buße tut. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wisst ihr, das ist eine Theorie. Aber wenn du mal wirklich vor Sünde zerfressen warst und dann erlebst, wie das Blut jede Sünde wegnimmt, und nicht theoretisch, sondern praktisch, dann hast du eine ganz andere Ebene. Paulus musste das erleben. Und dann schreibt der Römer 8 in Christus, völliger Sieg. Aber zuerst musste der Römer 7 erleben. Das heißt, der Zeitpunkt Gottes war so gegeben, zuerst Römer 7, dann Römer 8. Wisst ihr, jetzt weiß ich nicht, was Gott bei dir gegeben hat. Ich weiß nicht einmal bei mir. Ich muss vertrauen, dass das, was jetzt passiert, und dann muss ich ganz, ganz nah beim Herrn Jesus bleiben. Ihr merkt, wenn man hier aus der Schule läuft, läuft man in die Falle. Und gerade in der Endzeit, wo es antichristlich wird, da wird es besonders gefährlich. Und dann redet die Bibel von den Zeichen der Zeit. Matthäus 16, 3. Und sagt, ihr habt die nicht erkannt. Heute müssen wir die Zeichen der Zeit erkennen. Und ich habe vorher die Stelle gelesen, Römer 14, 7. Keiner von uns lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Es ist nur eine Frage, ob der Herr Jesus wirklich mein Herr ist, nicht theoretisch. Es hat einmal jemand gesagt, ganz viele sind gehorsam, wenn es um Bekehrung, Wiedergeburt geht, Vergebung der Sünde. Aber wenn es darum geht, ein Sklave zu sein, ihm gehorsam zu sein, sind sie halt nicht. Das ist das Grundproblem. Ich muss neu lernen, dass ich ihm lebe und auch ihm sterbe. Wisst ihr, jetzt machen wir einfach mal ein praktisches Beispiel. Ich mache jetzt zum Beispiel auch Vorsorge, weil ich ja weiß, dass was hier auf uns zukommt. Jetzt nehmen wir mal an, es klingelt plötzlich und es steht die Obrigkeit vor der Tür, vielleicht eine antichristliche Soldatentruppe überregional, und räumt mich aus, so wie Paulus sagt, wenn er den Hebräerbrief geschrieben hat, wir haben den Raub unserer Güter mit Freuden angenommen und räume dich völlig aus. Entschuldigung, meine Vorstellung ist Vorsorge. Wenn Gott mir das wegnimmt, was ist dann? Dann ist der Ratschluss Gottes, dann ist die Zeit des Zucht durch Leiber. Vielleicht ist das die Zeit, wo ich dann Lukas 18, das intensive Gebet, erst lernen muss. Manchmal muss uns Gott Dinge wegnehmen, dass wir lernen zu beten. Wir würden es sonst nicht tun. Wir sind von daher die Wohlstandsgesellschaft zu erfallen. Lukas 21, 28. Wenn aber dies alles anfängt zu geschehen, was hier ist, So richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wisst ihr, uns haben wir immer gedacht, jetzt musst du das Haupt erheben und die Wiederkunft erwarten. Entschuldigung, steht da nicht. Sondern du musst gucken, was heißt das Haupt erheben, was heißt das Haupt senken in der Bibel. Du musst notfalls eine Konkordanz nehmen, jede Stelle aufschlagen. Dann triffst du automatisch auf Kain und Abel, wo Gott ganz klar zum Mörder sagt, warum hast du dein Haupt gesenkt? Weil er gesündigt hat. Und das Haupterheben heißt, jetzt muss ich gucken, dass ich mit Gott in Ordnung bin. Jetzt muss ich gucken, dass gereinigt wird. Das heißt das Haupterheben. Aber noch viel wichtiger ist, mit dem ich hier auch schließe, 2. Korinther 4, 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Die Folgeverse sagen, denn unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Da steht wieder das Wort für Kairos. Das ist dieser Zeitpunkt, Prediger 3. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ist vielleicht ein ketzerischer Gedanke. Ich muss das Sichtbare ganz bewusst dem Unsichtbaren, dem Geistlichen unterordnen. Und ich darf nicht menschlich denken. Wenn Gott mir jetzt etwas verordnet, dann denkt der Mensch, oh, was denken die anderen? Ich kenne das. Meine Frau sagt oft immer, dass die gut von dir denken. Da ist schon was dran. Wenn du jetzt denkst, wenn das bei mir passiert, was denken die anderen? Wisst ihr, was das ist? Völlig egal. Es spielt nur eine Rolle, was denkt er von mir, von seinem Sklave. Und jetzt kommt etwas, das ich nicht gern sage. Mitten in dem Rahmen, wo 50% der Menschen sterben werden, sagt die Bibel ganz klar, zwischen Offenbarung 6 und 9 wird 50% der Menschheit sterben. Ob das jetzt durch die Gesundheitsmaßnahmen, durch Kriege, durch Hungersnöte sind, sagt sie nicht. Sie sagt nur, alles ist daran beteiligt. Für Israel sogar 66%, ist auch interessant. Mitten in dieser Zeit, wo alles drunter und drüber geht, habe ich vielleicht mehr denn je die Aufgabe und das kaum zu bewältigende, dass ich ganz neu lerne, und ich sage es auch ausdrücklich, ich habe es auch lernen müssen und bin immer noch dran, lernen zu müssen, nicht ich, Christus. Das heißt, Herr, was heißt das für mich? Wisst ihr, waren die weniger geistlich, die zum Beispiel in Russland ins Gefängnis gekommen sind? Sind die, die nicht verhaftet wurden, geistlicher gewesen? Man kann auch nicht generell sagen, jeder, der nicht verhaftet wurde, ist ungeistlich. Jeder, der verhaftet wurde, war geistlich. Wir haben die rumänischen Brüder gesagt, viele sind ins Gefängnis gekommen, weil sie sich wie Narren benommen haben. Wisst ihr, die Frage ist nur, was willst du, dass ich tun soll? Was soll ich tun in meinem persönlichen Umfeld? Und jetzt sage ich es mal ganz hart, das kann ein Dritter schlecht beurteilen. Ich kann es oft selber nicht beurteilen. Sondern ich sage mal so, Hiskia ist schon mal hingegangen, hat sein Problem vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch hingelegt. Vielleicht müssen wir unsere Leben wie ein aufgeschlagenes Buch vom Herr Jesus ausbreiten und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie im Paulus. Wir haben es nämlich verlernt durch die Wohlstandsgesellschaft. Wir konnten alles selber machen, oder? Vielleicht müssen wir das neu lernen. Wenn wir das lernen, ich sage es mal ganz, ganz ehrlich, dann habe ich für keinen von uns Angst, dann werden wir alle überleben. Überlebe eher Führungszeichen. Geistlich überleben. Ob wir menschlich überleben, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Russe Atombomben uns reinwirft. Wisst ihr, das Messstätte ist zwar ein netter Ort, aber da hat es mir zu viele Militäranlagen. Wir sitzen nicht so ganz günstig. Wir sitzen besser wie Wiesbaden und Stuttgart, aber so ganz ideal ist auch nicht. Wir wissen das nicht. Das heißt, es passiert gar nichts. Das ist der Ratschluss Gottes. Aber eins ist klar, sobald wir auf dem Altar liegen, als Ganzopfer, mach mit mir, was du willst, kann uns nichts passieren im Geistlichen. Menschlich ja, aber im Geistlichen nichts. Und das ist das, was ich mir wünsche und euch von ganzem Herzen, das geistliche Überleben in dieser teuflischen Zeit. Ich möchte beten. Herr Jesus, was für eine Gnade ist es, dir zu gehören. Was für eine Gnade ist es, durch dich, Kind Gottes, des Vaters im Himmel zu sein, gewaschen zu sein, dem kostbaren und teuren Blut, dieses wunderbare Mittel zu haben, dass wir alle Zeit gereinigt sein dürfen durch dich, durch dein Blut und dadurch Gemeinschaft haben mit dem Vater. Und du siehst auch die Narrheit unserer menschlichen Natur, dass wir dir immer aus der Schule laufen und immer unsere eigenen Wege gehen. Hilf uns einfach, den Ratschluss, den du vom Vater bekommen hast, um ihn auszuführen, diesen Ratschluss der Ewigkeiten, zu begreifen von der Bibel her, aber auch zu begreifen, was der persönliche Ratschluss, der persönliche Zeitpunkt für uns persönlich ist. Wenn jetzt du wirklich im Wille Gottes uns Kairos gibst, oder so wie es im Prediger steht, ehet diese göttliche Zeit, dann hilf, dass wir diese Zeit allein vor dir durchleben, ohne links zu sehen oder rechts zu sehen, ohne zu fragen, was die Leute sagen, sondern wirklich dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst. Und dann wirst du uns durchbringen und wir beten dich dafür an. Amen.